Ich nehme euch gerne heute Morgen mit in ein Land, Israel. Wir fliegen da nicht hin. Es braucht nicht viel als zwei Augen, die wir schließen. Und ich lade euch ein, einfach euch zu konzentrieren und vielleicht mal die Augen zuzumachen und euch Folgendes vorzustellen. Da ist Jesus in einer Region. Seine Jünger sind um ihn herum. Wahrscheinlich so, dass es zwei Reihen sind, 2x6, ziemlich gedrängt um ihn. Und in der dritten Reihe steht ihr oder wir. Und wir sind also Zeugen und kriegen alles mit, was geschieht. Wir kriegen auch mit, was gesagt wird. Und ich lese euch jetzt die Geschichte vor, die Grundlage für die Predigt ist. Und ich möchte euch einfach mal einladen, an dieser Stelle euch vorzustellen, ihr steht dort in der sogenannten dritten Reihe und ihr erlebt mit, was da vor sich geht. Wie geht's euch dabei? Was hört ihr da in eurem eigenen Herzen? Matthäus Kapitel 15, die Verse 21 folgende. Und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegend von Tyros und Sidon zurück. Und siehe, eine kanaänäische Frau, die aus jener Gegend gekommen war, schrie: Erbarm dich meiner, Herr, Sohn Davids. Meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar geplagt. Er aber antwortete kein Wort. Traten seine Jünger zu ihm und baten ihn: Willfahre ihr, denn sie schreit hinter uns her. Doch er antwortete und sagte: Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gekommen. Da kam sie und warf sich vor ihm nieder und sagte: Herr, hilf mir! Er aber antwortete: Es ist nicht recht, das Brot der Kinder zu nehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Sie aber antwortete: Aber ja, Herr, auch die Hündlein essen von den Brocken, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sagte zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe nach deinem Verlangen. Und von jener Stunde an war ihre Tochter geheilt. Ich vermute, dass wir froh sind, dass die Geschichte am Ende so gut ausgeht. Das ist so, wenn man zuhört in die Geschichte hinein, so ein Rettungsanker. Die Kölner würden sagen, es hat immer gut gegangen. Ist nochmal gut ausgegangen. Aber bis dahin ist es für mich, wenn man in die Geschichte einsteigt, ein emotionales Martyrium. Da ist dieser Jesus umgeben von seinen Jüngern und er hat einen guten Ruf. Sein Ruf ist offensichtlich über die Grenzen Galiläas, also dem Norden Israels, hinausgegangen in die umliegenden Regionen. Wenig vor unserer Geschichte hat die Speisung der 5000 stattgefunden. Viele Menschen aus der Region haben das miterlebt, haben es vielleicht in den Dörfern weitererzählt. Und diese Frau aus diesen Hafenstädten, aus Sidon und Tyros, dem Gebirgszug im Südlibanon an der Küste vorgelagert, aus dieser Region, also ziemlich nah bei Galiläa, war zu Jesus gekommen. Offensichtlich hatte sie von ihm gehört, vielleicht noch nicht mal zum ersten Mal. Vielleicht hatte sie auch Freunde, die jüdisch waren. Sie jedenfalls kennt sich aus und spricht diesen Rabbi an, und zwar in einer Anrede, die eigentlich eher aus einer jüdischen Tradition kommt. Erbarme dich, meiner Herr, Sohn Davids. Meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar geplagt. Wie die Krankheitsdiagnose korrekt heißt, wissen wir nicht. Vielleicht war sie epileptisch, die Tochter. Vielleicht hatte sie Krampf, Krankheit, wir wissen es nicht. Es wird identifiziert, es wird von einem Dämon geplagt. Es muss für eine Mutter und für einen Vater, glaube ich, nichts Schlimmeres geben als ein chronisch krankes Kind. Und dieses chronisch kranke Kind hat diese Mutter wahrscheinlich schon gehen gemacht zu allen möglichen Ärzten, zu allen möglichen Angeboten, die Hilfe versprochen haben. Nun hat sie gehört von diesem Jesus, der Kranke gesund macht, Blinden das Augenlicht wiedergibt, Tote auferweckt, übers Wasser geht, Speisung der 5000, ein Wunder jenseits der Vorstellungskraft. Ein Wunder, bei dem sogar am Ende, so lesen wir, das hat sie vielleicht auch mitgekriegt, stell dir vor, es hatten nicht nur alle genug, da sind 12 Körbe voll übrig geblieben. Da war mehr da, als wir essen konnten. Sie kommt zu Jesus. Die Jünger sind um ihn herum und schreit nach ihm, Herr, Sohn Davids. Wir erinnern uns vielleicht an die Geschichte mit dem blinden Bartimäus, der auch so gerufen hat. Und wo Jesus sofort sagte, holt ihn her. Da waren alle überrascht, dass er gleich stehen blieb und ihn holen ließ. Hier nun hat vielleicht auch jeder erwartet, Jesus sagt, komm her, ich helfe dir. Er schweigt. Er sagt nichts. Er überhört sie. Er ignoriert sie. Er reagiert nicht mit einem erkennbaren Zeichen. Er hätte auch sagen können, ha, jetzt nicht, später. Nein. Oder er hätte auch vielleicht sagen können, nein, tut mir leid, ich habe heute meinen freien Tag. Nein. Er sagt gar nichts. Und offensichtlich hat die Frau in der Zeit, wo das geschieht, wo wir jetzt auch nach dem Lesen gewesen sind, weitergerufen. Ja, Herr, Herr, erbarm dich meine Tochter. Denk an meine Tochter. Erbarm dich doch meiner. Sie hat es nicht nur vielleicht einmal gerufen, sondern mehrfach. Denn es heißt, da traten seine Jünger hinzu und baten ihn, gib ihr nach, willfahre ihr, denn sie schreit hinter uns her. Wir könnten auch vielleicht ein bisschen neumodisch lesen, da traten seine Jünger leicht genervt zu ihm. Kennt ihr diese Situation des Fremdschämens, wenn man in einer Situation ist, wo man Zeuge von irgendeinem Streitgespräch wird und man möchte eigentlich aus der Situation raus, man weiß aber nicht wie und man findet auch die Tür nicht. Irgendwie ist es, man merkt nur, es ist irgendwie unangenehm. Da ist man nun mit Jesus smalltalkend sozusagen ein Stück in die Stille gehend unterwegs. Jesus zog sich zurück. Keine großen Massen um ihn herum irgendwie, sondern eher nur so seine Jünger alt und wir eben in der dritten Reihe. Und dann schreit diese Frau und man hat den Eindruck, es ist irgendwie peinlich. Weil Jesus so gar nichts macht, ja? Du schaust ihn an, ich schaue ihn an, die Jünger schauen ihn an, die Frau schaut ihn an und schreit. Nichts. Und die Jünger schließlich sprechen zu Jesus und sagen zu ihm, Mensch, mach doch was. Schenk ihr die Heilung. Sie ruft hinter uns her, das ist ja, mach jetzt irgendwas. Der Frau antwortet Jesus in dieser Situation nicht. Jesus reagiert auf die Jünger und beginnt mit den Jüngern diesen, wir sollten sagen, vielleicht kleinen theologischen Aufklärungsunterricht, dass er sagt, ich bin zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Da denkt man manchmal so, Herr, das müssen wir jetzt nicht diskutieren, oder? Jetzt fangen wir doch nicht mit solchen Spitzfindigkeiten an. Du hast bisher jeden, der zu dir gekommen ist und gerufen hat, geheilt. Wollen wir jetzt anfangen, uns über Grenzlinien zu unterhalten? Wer von wo, wie her kommt? Jesus antwortet in dieser besonderen Situation der Frau, die aus dem kanaanäischen Bereich kommt, dem Volk der Tradition, die sozusagen in der Vergangenheit immer gegen das Volk Israel gewesen ist. Sie kommt aus sozusagen der heidnischen Gruppe. Sie sind nicht wirklich geliebt. Ja? Die Bayern würden wahrscheinlich sagen, saupreisen wir uns. Saupreisen. Nicht nur preisen, sondern saupreisen. Ja, so. Und so ähnlich müsste man es vielleicht emotional fassen für das Verhältnis von den Israeliten zu den Kanaanäern. Das ist nicht nur, die sind halt nun mal keine Juden, das kann schon mal vorkommen. Nein, das waren irgendwie, Kanaanäer. Da lag so durchaus emotional was drin. Und Jesus macht deutlich, ich bin gekommen zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Das ist meine Mission, das ist mein Mandat. Dafür bin ich da. Nun haben wir in der dritten Reihe gestanden und kriegen mit, was Jesus den Jüngern gesagt hat. Und die Frau kriegt auch mit, was Jesus den Jüngern gesagt hat. Sie war noch nah bei und mit allen Sinnen wach, weil sie ja unterwegs war mit ihrem Anliegen, mit ihrem Schrei, mit ihrer Not. Sie wollte um jeden Preis, sie wollte wirklich Heilung für ihr Kind. Und hat sie beim ersten Mal noch sozusagen vielleicht, wir wissen es nicht, vielleicht so auch aus Respekt und der korrekten Anrede Jesus angesprochen, Herr, Sohn Davids. So kommt sie nun und schmeißt sich sozusagen ihm zu Füßen. Sie kommt und demütigt sich, wirft sich vor ihm in den Staub und sagt, hilf mir, Herr, hilf mir. Wir könnten genau hingucken und sagen, es geht momentan dann in diesem Moment offensichtlich nicht mehr nur um ein Anliegen, hilf meiner Tochter, so bedrängend, so notvoll es ist. Sie selbst wirft sich ihm zu Füßen und sagt, hilf mir, hilf mir. Schau nicht über mich hinweg, hilf mir. Ich liege dir zu Füßen, hilf mir. Ach, und jetzt würden wir doch emotional sagen, das knackt jetzt Jesu Herz. Jetzt ist sie doch wirklich angekommen bei dem Erbarmen Jesu, oder? Spätestens jetzt. Und dann antwortet Jesus, es ist nicht recht, dass das Brot den Kindern zu nehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Und emotional hätte ich gesagt, sag mal, Jesus, geht's noch? Hallo? Was ist das für eine Antwort? Diese Frau schreit um ihr Kind. Diese Frau kommt, wirft sich dir zu Füßen und bittet dich um Hilfe. Hey, und das ist doch wie ein nasser Wischlappen um die Ohren. Es ist nicht recht, das Brot der Kinder zu nehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Man weiß nicht genau, woher dieses Wort kommt. Wieso sagt Jesus sowas? Die Frau kommt aus der Gegend von Sidon und Tyrus, zwei wunderbare Städte, gnadenvoll reich, ohne Ende, Handelsstädte, eben im Land Kanaan gelegen und in Galiläa nicht schlecht verhasst. Galiläa war ein armer Teil Israels, wo wirklich das Getreide, das dort wuchs, es wuchs dort gutes Getreide, aber nicht im Land blieb, um die eigenen Kinder in Galiläa zu ernähren, sondern die Großgrundbesitzer verkauften das Getreide, das in Galiläa wuchs, um die reichen Handelsstädte in Sidon und Tyros sozusagen zu versorgen, weil man dort für den für das Getreide, das man in Galiläa eben geerntet hatte, einen besseren Preis bekam. Man nahm also den Kindern Galiläas, wenn man so will, das Brot weg und verkaufte es für Geld an die früheren Erzfeinde, an die Kanaanäer. Vielleicht ist dieser Satz ein Satz, der damals umläufig war. Jesus hat ja gerne mal so zeitgenössische Worte und Bilder aufgegriffen und in seine Botschaft sozusagen eingebaut. Und es könnte also gut sein, dass er hier mit diesem harten Wort so eine politische Formulierung aufgreift, dass sozusagen die Großgrundbesitzer vorgeworfen wird, ihr nehmt den Kindern, ihr nehmt unseren Kindern das Brot weg und verkauft es an die Hunde nach Kanaan, an die Feinde. Und Jesus macht mit seiner Haltung zunächst einmal deutlich, in dieser Tradition stehe ich nicht. Ich verjubel nicht das Heil Gottes an die Feinde. Er will vielleicht einfach nur deutlich machen, mein Mandat, ich bin zuallererst gekommen für das Volk Gottes. Mein Auftrag ist, Heil und Erlösung dem Volk Gottes zu bringen. Es ist nicht recht, dass ich das Heil sozusagen über die Grenzen hinaus in die Welt trage. Mein erstes Mandat ist, ich bin wirklich da für mein Volk. Und in der gleichen Tradition der Großgrundbesitzer, nur um einen Vorteil zu erzielen, stehe ich nicht. Ich stehe zu meinem Vater, der mich gesandt hat, und dem Auftrag, den er mir gab. Es ist nicht recht, das Brot der Kinder zu nehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Wir stehen in der dritten Reihe und kriegen es mit und müssen warten, was passiert. Sekunden werden zur Ewigkeit. Sie bekommt es mit, sie kriegt diesen Satz und sie ist flott im Kopf. Eine kluge Frau. Eine kluge Frau. Sie sagt, ja, Herr. Sie stimmt ihm zu. Aber ja, Herr. Man könnte auch lesen, ja. Ja. Ja, du bist der Herr. Du bist der Herr in dem Haus, wo Brot ist. Du bist der Herr in dem Haus, wo auch Haushunde leben und wo auch Haushunde gehalten werden und wo auch Haushunde von dem genährt werden, was im Haus läuft und umläufig ist und was auf den Boden fällt. Sie steigt in das Bild ein, dreht es aber ein Stück weit um und macht deutlich, ja, ja, Herr, du bist gekommen, so würden wir es vielleicht nochmal deutlich unterschreiben, ja, Herr, du bist gekommen für dein Volk, du bist gekommen zu dem Volk Gottes, das ist wahr, das ist richtig. Aber wenn ich in deinem Bild bleibe mit den Hunden und mit dem Brot, dann ist in jedem Haus immer auch Brot vorhanden, das auf dem Boden fällt. Und was Essen, was auf dem Boden gefallen war, wurde nicht wieder aufgehoben. Es blieb dort und die Hunde haben sich davon ernährt. Und wer, die Älteren kennen das, so alte Historienfilme noch mit Liz Taylor und Richard Burton gesehen hat, so aus den 50er, 60er, 70er Jahren, der kann sich vielleicht erinnern, dass es manchmal so Tischszenen gab, wo so Leute zu Tische lagen, und wo die Reichen die Angewohnheit hatten, wenn sie gegessen hatten, sich die Finger zu säubern, nicht mit Servietten, sondern mit Brotfladen. Und dann wurde das Brot weggeworfen. Brocken auf dem Boden. Diese Frau greift das Bild auf und macht deutlich, ja, du bist der Herr, aber in deinem Haus gibt es mehr als genug. Die Brocken, die vom Tisch fallen, können die Hunde nähren. Und da antwortete Jesus zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß. dir geschehe nach deinem Verlangen. Dennoch heißt die Predigtüberschrift, dennoch lässt sie sich nicht abspeisen, dennoch bleibt sie stehen. Dennoch, obwohl Jesus sie ausschweigt, bleibt sie dran. Dennoch geht sie von ihm nicht weg. Ich weiß gar nicht, wie es dir und mir gegangen wäre als Bittsteller bei Jesus, wenn wir diese Antworten gekriegt hätten. Wären wir geblieben und hätten wir gesagt, nur dann halt nicht. Mach dein Ding, ist mir doch wurscht. Oder wären wir dran geblieben? Dennoch. Diese Frau setzt mit ihrer ganzen Existenz dieses Dennoch. Und Jesus, du sagst das und du sagst so und du schweigst mich aus, aber dennoch, ich bleib hier. Ich werf mich dir zu Füßen. Dennoch, ich vertraue dir. Dennoch, du bist der Herr, ja. Aber ich bleibe bei dir und vor dir mit meinem Anliegen. Wie geht es uns, wenn unser Beten nicht so die Erfüllung findet, wie wir das gerne hätten? Wie geht es uns in Zeiten, wenn der Glaube brüchig wird, trocken wird? Wie geht es uns, wenn wir merken, dass unser Alltag an dieser Stelle nicht rund läuft? Dass Entscheidungen nicht das austragen, was wir uns erhofft haben? Wie geht es uns, wenn der Wechsel in die andere Abteilung nicht so super ist, wie wir geglaubt haben, gehofft haben? Wie geht es uns, wenn unser Beten offensichtlich unbeantwortet bleibt? Dennoch, sie bleibt stehen und sie bleibt an Gott und sie bleibt an Jesus und sie bleibt dran und sie wirft sich ihm zu Füßen. Sie hält es ihm entgegen. Diese Erfahrung, dass Gott schweigt, ist eine Erfahrung, die auch im Alten Testament gemacht wurde. Wir reden selten über den schweigenden Gott. Aber die Bibel verschweigt es nicht. O Gott, bleibe nicht stumm. Schweige nicht, o Gott, bleibe nicht ruhig. Psalm 83, Vers 1, beziehungsweise 2. O Gott, bleibe nicht stumm. Schweige nicht. Der Gott, der fern ist, der Gott, der scheinbar nicht hört, der Gott, der sozusagen sich in Schweigen hüllt und der sich verschließt. Man erzählt sich von C.S. Lewis, einem christlichen bekannten Autor, die Geschichte, dass er glücklich verheiratet war. Viele, viele Jahre waren sie zusammen, seine Frau und er. Sie war nicht gläubig, er war gläubig. Er hat viele, viele, viele Jahre für die Bekehrung seiner Frau gebetet. Dann hat sie sich bekehrt. Himmel auf Erden, würden wir sagen. Jetzt ist das Glück vollkommen. Aber in der Zeit, wo sie sich bekehrt hat, bekam sie auch den finalen Befund einer schweren Krebserkrankung. Und dann begann das Martyrium der beiden. Sie sind von Arzt zu Arzt, von Krankenhaus zu Krankenhaus, von Therapie zu Therapie, von Operation zu Operation. Viele Monate, viele Jahre. Und C.S. Lewis schreibt dann in einer seiner Veröffentlichungen, dass alles das, wenn man sozusagen auf dem Weg war, unterwegs war, alles das war nicht so schwer. Da wird man ganz zappelig und denkt, wie, alles war nicht so schwer. Also das Schwerste war eigentlich, wenn man vor Gott war, wenn man gebetet hat, wenn man gelobt und gepriesen hat. Und man hatte den Eindruck, man ist vor den Toren Gottes, man ist wie fast im Himmel angekommen. Und dann, im entscheidenden Moment des Gebets vor Gott, hört man, wie die Türe ins Schloss fällt und hinter der Türe des Himmels Schweigen. Nur Schweigen. Der Gott, der nicht sofort antwortet. Der Gott, der schweigt. Der Gott, der die Antwort nicht gibt, wie wir sie haben wollen. Im Neuen Testament hat Paulus, ich meine ganz ehrlich, wenn ihr einmal im zweiten Korintherbrief lest, was Paulus auf sich genommen hat, um das Evangelium unter die Menschen zu bringen, Und dann äußert er vor diesem Gott eine persönliche Bitte, er möchte ihn heilen, weil er granatmäßige Probleme hat, wir haben vermutet mit Augen und vielleicht auch mit Kopfschmerzen. Der Satan, so umschreibt er es, schlägt mich mit Fäusten. Es müssen klopfende Schmerzen gewesen sein, die er erduldet hat. Und dann kriegt er die Antwort Gottes. Lass dir an meiner Gnade genügen. Gott berührt ihn nicht und nimmt es ihm weg. Es wäre ihm ein kleines gewesen, sondern Gott sagt, meine Gnade reicht. Und wir stehen davor und merken, hey, das ist eigentlich jenseits dessen, was wir fassen können. Eine Seite Gottes, die schwer auszuhalten ist. Der Glaube der Frau ist nicht abhängig von dem Ereignis und der Gebetserhörung, dass ihre Tochter geheilt wird. Sie bleibt an diesem Jesus dran, in diesem trotzigen, mutigen, vertrauensvollen, dennoch, ich bleibe an dir, ich bleibe bei dir. Vielleicht könnte man auch sagen, ich bleibe an dir, weil ich weiß, deine Gnade und deine Güte und dein Erbarmen ist so groß, du kannst es selber nicht zusammenhalten, Jesus. Bei der Speisung der 5000, hey, da waren 12 Körbe über. Das war nicht abgezählt. Da war kein Controller im Spiel. Da war der Gott, der überschwänglich gegeben hat, dass genügend übrig blieb. An dieser Stelle setzt die Frau ihr ganzes Vertrauen dem Verhalten und diesen abweisenden Worten Jesu entgegen. Sie bleibt dennoch im Vertrauen an ihm und gibt nicht auf. Sie geht auf sein abweisendes Wort ein und dreht es ihm sozusagen um, wenn sie sagt, weißt du, in der großen, gütigen, weiten Welt Gottes ist mehr da, als du verbrauchst. Da ist genügend, dass auch etwas von der Tischkante runterfällt und für mich als jemand, der nicht zu deinem Volk gehört, der zu den Hunden gehört, der zu den kanaanäischen alten Feinden Israels gehört, da ist genug da für dich und für mich. Und dann sagt Jesus, dein Glaube ist groß. Frau, dein Glaube ist groß. Heute würden wir sagen, wow, dein Glaube ist groß. Jesus staunt. Alles, was er erlebt mit der Frau ist, sie bleibt da. Sie bleibt da. Ihr Vertrauen ist unerschütterlich. Sie geht einfach nicht weg. Sie wirft sich ihm zu Boden. Und dann sagt er, das geschehe dir nach deinem Verlangen. Sie erlebt und erfährt, dass ihre Tochter geheilt wird. Aber vielleicht noch mehr. Vielleicht hat sie auch erlebt und erfahren, dass diese Begegnung mit Jesus sie selbst verändert hat. Sie stark gemacht hat im Glauben. Ihr Herz fest und offen gemacht hat für diesen Jesus. Nicht nur für die Heilung, sondern für diese tiefe persönliche Begegnung mit ihm. Dem Herrn. Ja, Herr. Vielleicht ist dieses Ja, Herr, nicht nur eine Gesprächsfloskel, sondern auch ein Bekenntnis. Wir wissen es nicht. Aber ihre Geschichte wird überliefert, die soll uns Mut machen zu sehen, dass die Gnade Gottes groß und überschwänglich ist. In der Geschichte des Matthäus-Evangeliums bekommt diese Geschichte noch einmal einen besonderen Wert, einen ganz besonderen Akzent. Jetzt ist wieder Bibelkunde gefragt. Was steht in den ersten Versen des Matthäus-Evangeliums? Das Buch der Abstammung Jesu Christi. Und dann geht es weiter, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und wenn man dann einmal liest, entdeckt man, der Matthäus beschreibt die Herkunft Jesu für jüdische Zuhörer. Der Stammbaum Jesu bei Lukas beginnt für alle Menschen, auch für die Nichtchristen. Aber der Stammbaum Jesu bei Matthäus beginnt für die Juden sozusagen für ihre Tradition, indem deutlich gemacht wird, dieser Jesus ist, was Jesus ja aufgreift, gekommen, gesandt und berufen zuallererst für das Volk Gottes. Die Speisung der 5000, wie viele Körbe bleiben übrig? 12. Wie viele Stämme Israels gibt es? 12. Also das Wunder der Speisung der 5000 gilt in vollem Maße dem Volk Israel. Die große, überschwängliche Gnadenfülle Gottes für sein Volk. Und der Ruf von diesem großen Gott, der mit vollen Händen sein Heil austeilt, er geht in die umliegenden Dörfer, in die Region und bringt diese Frau aus der Gegend von Tyrus und Sidon zu Jesus. Und obwohl sie nicht zum Volk Gottes gehört, trotzt ihr Glaube, ihr mutiges Dennoch. Dennoch bleibe ich hier. Dennoch lasse ich mich nicht wegschicken. Dennoch bitte ich dich, auch wenn ich nicht zu deinem Volk gehöre. Dennoch vertraue ich dir und glaube, du kannst mir helfen. Und diese Geschichte ist eine Geschichte, wo jemand, der nicht zum Volk Israel gehört, Heil von Gott erfährt. Und Jesus sozusagen über das Volk hinaus austeilt. Und wer in dem einige Verse weiterliest, entdeckt, dass kurz nachdem diese Begegnung mit der Frau stattgefunden hat, welche Perikope, welche Geschichte überliefert wird und erzählt wird. Die Speisung der 4000. Und wie viele Körbe bleiben dort übrig? Haben wir noch nie gezählt, gell? Also bleiben, wie viel bleiben da übrig? 7. Jetzt müssen wir nachdenken. Alle die, die bei Bibel Plus waren und bei den Sendschreiben dabei waren, werden sich entdecken, da gab es immer auch mal sowas mit 7. Ja? Die 7 Gemeinden, die 7 Sterne. Es geht um die Vollzahl aller Völker. Es geht um alle Welt. Die Speisung der 4000 als eine Erzählung, dass Gottes Gnade überschwänglich genug hat für alle Völker der Welt und es bleibt übrig. Und wie endet das Matthäus-Evangelium? Geht hin in alle Welt und nicht nur geht hin zu den Volksgenossen. Geht hin in alle Welt. Und zieh nicht in der Mitte, genau sozusagen dazwischen, die Begegnung mit dieser Frau, die ein dringendes Herzensanliegen hat, es zu Jesus bringt und in ihrer inneren, starken, vertrauensvollen Haltung an ihm bleibt und vor ihm bleibt und sich nicht wegschicken lässt. Sie lässt sich nicht übersehen, übergehen und auch nicht ausschweigen. Sie lässt sich auch nicht klein kriegen, auch wenn Jesus vielleicht ein Wort zitiert, das sie trifft und das sie vielleicht im Innersten verletzen könnte. Das alles ignoriert dann sie. Und sie bleibt dennoch an ihm, an dem, der Heil hat, der gesund machen kann und der zurechtbringen kann. Mich hat diese kleine Geschichte, diese Begegnung der Frau mit Jesus tief berührt, weil sie kein Problem wirklich löst, was man so persönlich haben könnte. Es gibt Fragen, die kriegen vielleicht zu unseren Lebzeiten keine Antwort. Es gibt Situationen und Fragen, die verstehen wir nicht. Und dann ist die Frage, knickt unser Glaube ein? Verlieren wir unseren Glauben? Wenden wir uns ab? Ich sage es mal ganz mutig, man könnte es doch verstehen, oder? Menschlich gesehen wäre es vielleicht allzu verständlich. Aber an dieser Frau können wir entdecken, dass sich ein Dennoch lohnt. An dieser Frau könnten wir entdecken, dass dieses Dennoch bei Jesus zu bleiben und ihm das Vertrauen, so fragil, so zerbrechlich es sein mag, so mutig wie sie, ihm entgegenzuhalten, ihm vielleicht auch ein klein wenig zu widersprechen. Nein sagen, Herr, ich weiß, du kannst. Ich bleibe an dir, ich lasse mich nicht wegschicken. Ich bleibe an dir. Es gibt eine kleine Geschichte von dem Rabbi Yossel Rakover, eine erfundene Geschichte, aber die Legende sagt, er habe wirklich gelebt aus dem Warschauer Ghetto, wo er die letzten Tage seines Lebens aufschreibt, auch im Dialog mit Gott. Da gibt es einen Passus, der heißt, Gott, du hast alles getan, damit ich nicht an dich glaube. All seine Kinder verloren in der Geschichte. Er hat gesehen, wie seine Kinder umgekommen sind. Er hat gesehen, wie seine Kinder nicht mehr aufzufinden waren, nachdem eine Bombe eingeschlagen war. Er hat gesehen, wie ein kleines Kind, das sich ihm näherte, von einem Scharfschützen erschossen wurde und das Kind stumm mit einem Kopfschuss vor seine Füßen kullerte. Sehr dramatisch, wenn man das so liest. Du hast alles getan, damit ich nicht an dich glaube. Und dann kommt so sein Satz, aber du kannst mich nicht abhalten, dich zu lieben. Sehr dramatisch, für viele vielleicht auch sehr realistisch. Menschen, die in die Gaskammern gegangen sind und das Glaubensbekenntnis Israels singend angestimmt haben. Schma Israel Adonai Elohenu. Höre Israel, denn der Herr, dein Gott, ist ein einziger, ist ein Gott. Diese Frau bleibt stehen. Dennoch, und lässt sich nicht wegschicken. Das Wunderbare an dieser Geschichte ist, wir könnten sagen, sie macht mit ihrem Glauben gleichsam die Türe auf. Sie öffnet ein wenig das Fenster, schon zu Lebzeiten Jesu, für das Heil, das überschwappt, das vom Tisch fällt für die Heiden, für dich und für mich. Und dann am Ende sozusagen der Auftrag Jesu an seine Jünger, bleibt nicht nur in Israel, sondern geht in alle Welt. Geht in alle Welt. Und dann die Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten und die Ermächtigung seiner Jünger und seines Volkes, wirklich in alle Welt zu gehen und das Evangelium zu verkünden, allen Menschen, allen Völkern in den Sprachen, in denen sie sind. Dennoch, dieses Dennoch der Frau kann mich ermutigen, soll mich ermutigen. Vielleicht unabhängig von der Erhörung meines Anliegens, die Hand dessen nicht loszulassen, der mir Erlösung und Heil erstritten hat am Kreuz. Und selbst wenn mir scheinbar die Hand aus seiner Hand gleitet, dann zu vertrauen, dass er mich hält und dass er mich auffängt und aufrichtet, weil er mich liebt. Die Liebe dieses Herrn, das Erbarmen Jesu Christi hat der Frau am Ende geholfen. Der Glaube stehen zu bleiben, sich nicht wegschicken zu lassen, sondern mutig sich dem Herrn entgegenzuhalten mit dem, was in ihr lebt, an Hoffnung, an Zuversicht, auch an Schlauheit und Gewitztheit, hat Jesus berührt. Dein Glaube ist groß. Und dem Glauben verschließt Jesus sich nicht. Dem Vertrauen, das ihm entgegengebracht wird, verschließt Jesus sich nicht. Das Vertrauen, das durchhält und an ihm und bei ihm bleibt, belohnt er. Das kann, darf und soll uns ermutigen. Und das dürfen wir von der Frau aus diesem kanaanäischen Raum lernen. Amen.